Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Dass unser Herz regelmäßig schlägt, verdanken wir elektrischen Impulsen. Sie führen dazu, dass der Herzmuskel sich zusammenzieht und dadurch wiederum eine Pumpbewegung entsteht. Wenn diese elektrischen Impulse durcheinander geraten, kann auch das Herz aus dem Takt kommen. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Und was dagegen hilft, darüber spreche ich mit Professor Patrick Lugenbiel. Er ist Leiter des Heidelberger Zentrums für Herzrhythmusstörungen im Universitätsklinikum Heidelberg. Herr Professor Lugenbiel, können Sie vielleicht noch mal erklären, was passiert genau im Herzen beim Vorhofflimmern?
Ja, Vorhofflimmern ist, wie Sie schon gesagt haben, eine der häufigsten Rhythmusstörungen, die wir so sehen in der Klinik. Und beim Vorhofflimmern kommt es zu sehr schnellen, unkoordinierten Erregungen in den Vorhöfen des Herzens. Diese schnellen und unkoordinierten Erregungen werden dann unregelmäßig, teils schnell, teils langsam auf die Ventrikel, also die Herzkammern, übergeleitet. Und das hat dann bei dem einen oder anderen Patienten zur Folge, dass die Pumpleistung des Herzens vermindert ist, dass einfach die Leistungsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist und dass manchmal aber auch Druckgefühle entstehen bei dem Patienten. Er hat dann das Gefühl, einfach nicht mehr so belastbar zu sein, hat vielleicht Atemnot und Ähnliches. Und diese Rhythmusstörung oder diese schnellen Impulse aus dem Vorhof werden häufig angestoßen durch die Pulmonalvenen. Das sind die Lungenvenen, das sind 4 Stück, die in den linken Vorhof einmünden. Und diese Venen sind elektrisch aktiv und funktionieren ähnlich wie eine Zündkerze im Auto, feuern immer mal wieder ganz hochfrequente Signale ab, und bei dafür empfänglichen Vorhof kommt es dann durch diese, wir nennen das Trigger, zur Induktion von Vorhofflimmern, und das Vorhofflimmern läuft dann los und hört teilweise auch gar nicht mehr von alleine auf.
Wie gefährlich ist denn Vorhofflimmern?
Nun, Vorhofflimmern per se ist erstmal nicht lebensgefährlich. Also man darf auch das Vorhofflimmern nicht gleichsetzen mit Kammerflimmern beispielsweise, was ja aus den Herzkammern kommt und was funktionell ein Herzstillstand bedeutet. Das ist bei Vorhofflimmern nicht der Fall. Also Vorhofflimmern führt auch nicht zu einem plötzlichen Herztod. Aber Vorhofflimmern kann klar die Leistungsfähigkeit einschränken. Und das größte Risiko bei Vorhofflimmern ist die Bildung von Blutgerinnseln im Vorhofohr, weil man kann sich vorstellen, dass wenn der Vorhof nur noch flimmert, nicht mehr eine regelmäßige Kontraktion vollzieht, dass sich dann Blut einfach ablagert. Es gerinnt im Vorhofohr hauptsächlich. Das ist ein kleiner Fortsatz des linken Vorhofs. Und wenn sich da kleine Blutgerinnsel bilden, können die sich irgendwann ablösen und dann zu einem Schlaganfall führen. Und der Schlaganfall, das ist somit unter das größte Risiko bei Vorhofflimmern, weshalb man auch die Patienten in Abhängigkeit eines Risikoscores, den man errechnen kann, dann mit einem Blutgerinnungshemmer versorgen und schützen muss vor diesen Schlaganfällen.
Da sind wir gleich bei der nächsten Frage. Wie gut helfen denn Medikamente bei Vorhofflimmern?
Also neben den Blutgerinnungshämmern, die man natürlich da einnehmen muss, um Schlaganfälle zu verhindern, hat man verschiedene Möglichkeiten, das Vorhofflimmern zu behandeln. Es gibt einmal eine Rhythmuskontrolle, wo man versucht, das Vorhofflimmern zu beheben und wo man versucht, den Patienten wieder dauerhaft in einem Sinusrhythmus also einen normalen Herzrhythmus zu belassen. Da helfen uns verschiedene Antiarrhythmika, die in Abhängigkeit der Begleiterkrankung des Patienten und des Risikos, was der Patient dann für das ein oder andere Medikament hat, gegeben werden kann. Diese Rhythmusmedikamente helfen so ungefähr in 60% der Fälle dauerhaft einen Sinusrhythmus zu erhalten und wiederherzustellen. Sie haben auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Also es gibt Medikamente, die, wenn man sie lange einnimmt, zwar sehr wirkungsvoll sind, aber dann doch eine erhebliche Nebenwirkungsbreite haben und wo dann man überlegen muss, ob man die jetzt dauerhaft und sein Leben lang einnehmen möchte. Andere Medikamente, die helfen, weniger zur Rhythmuskontrolle, sondern mehr zur Frequenzkontrolle, also wo man aufpasst, medikamentös, dass das Herz im Vorhof flimmernd nicht zu schnell wird. Das sind Medikamente, kennen sicherlich viele der Patienten, Beta-Blocker oder digitales Präparate, die in der Lage sind, einfach die Herzfrequenz in diesen Vorhofflimmeranfällen zu drosseln, zu reduzieren, sodass die Symptomatik dadurch einfach abnimmt.
Wenn die Medikamente nicht ausreichend helfen, welche invasiven Möglichkeiten haben Sie denn, um das Vorhofflimmern zu behandeln?
Also das Effektivste, was wir derzeit an der Hand haben, ist die Isolation dieser Pulmonalvenen, also die Elimination dieser Zündkerzen des Vorhofflimmerns. Wie schon gesagt, Medikamente haben so Erfolgsraten so um die 60%, also erhalten den Sinusrhythmus in 60% der Fälle. Bei der Vorhofflimmerablation, also der Verödung dieser Pulmonalvenen und somit einer elektrischen Isolation, hat man Erfolgsraten um die 80%. Das ist ein wenig abhängig davon, welche Begleiterkrankungen am Herzen bei dem Patienten existieren. Also hat er schon bereits einen vergrößerten Vorhof, hat er eine eingeschränkte Pumpkraft, hat er eine koronare Herzerkrankung oder sind Klappen vielleicht undicht oder irgendwie verengt. So reduziert sich natürlich die Erfolgsrate dahingehend auch nochmal. Aber bei dem herzgesunden Patienten, wo Vorhofflimmern anfallsartig auftritt, kann eine Isolation dieser Pulmonalvenen, eine Reduktion des Vorhofflimmerns erreicht werden und eine Erfolgsrate von ungefähr 80% erzielt werden.
Ich hatte bei der Vorbereitung auf unser Gespräch von verschiedenen Ablationsverfahren gelesen. Wonach entscheiden Sie denn, welches zum Einsatz kommt?
Ja, also die Verödung dieser Pulmonalvenen kann man derzeit auf, sagen wir mal, drei verschiedene Arten durchführen, also mit drei verschiedenen Energieformen. Das eine ist die Radiofrequenzenergie, das ist so ein bisschen das etablierte und ja, am häufigsten benutzte Verfahren und vor allem in der Vergangenheit auch, wo man zunächst den Vorhof dreidimensional rekonstruiert mit einem Computersystem, mit einem Mapping-System. Und dann um die Pulmonalvene eine elektrische Trennlinie zieht. Also man macht das wie Punktschweißen. Also man geht Punkt für Punkt um die Pulmonalvene drumherum, setzt kleine Narben, wenn man es so nennen möchte. Und diese Narben erlauben dann der Pulmonalvene nicht mehr elektrische Signale auf den Vorhof überzuleiten. Und somit wird diese Pulmonalvene elektrisch abgekoppelt vom restlichen Vorhof. Neben dieser Radiofrequenzenergie, also ich nenne es jetzt mal dieses Punktschweißen, was man so durchführt, gibt es auch noch das Kälteverfahren, sogenannte Kryoablation, wo man mittels eines Kälteballons zunächst die Pulmonalvene verschließt, schaut, dass es auch wirklich abgedichtet ist und dann wird dieser Ballon runtergekühlt bis, so ein bisschen abhängig von den Systemen, die man verwendet, bis zu minus 70 Grad und vereist somit das umliegende Gewebe um die Pulmonalvene. Und dann gibt es noch ein drittes Verfahren, was jetzt seit einigen Jahren zunehmend Einzug hält, auch in der Klinik. Das ist die Pulsed Field Ablation. Das ist eine Elektroporation, also ein nicht thermisches Verfahren, wo mit einer sehr großen Voltzahl nenne ich es jetzt mal. Also man legt da 2000 Volt an, eine hohe Spannung mit einem bestimmten Spannungsprotokoll auch dahinter. Und das ist dann in der Lage, nicht thermisch einfach die Zellmembranen aufzuknacken und somit Zellschäden hervorzurufen. Und diese Zellschäden sind spezifisch an Herzmuskelzellen. Also man hat den Vorteil, dass man keine umliegenden Gewebe in Mitleidenschaft zieht, dass man keinen Zwerchfellnerven verletzt, dass man die Speiseröhre nicht tangiert. Und das ist halt ein Verfahren, was zunehmend einfach Einzug hält, muss man sagen.
Wovon hängt es denn ab, welches Verfahren bei wem zum Einsatz kommt?
Also eine klare Regel und eine klare Leitlinie, welches Verfahren für welchen Patienten benutzt wird, gibt es derzeit nicht. Also man kann das von verschiedenen Dingen abhängig machen. Also häufig entscheidet der Patient auch einfach mit. Wir versuchen das auch im Vorfeld mit dem Patienten, die einzelnen Methoden zu erörtern, auch die Vor- und Nachteile, die Risiken mit der einzelnen Methoden zu besprechen, sodass der Patient auch hier mitentscheiden kann und darf, was er gerne hätte. Die Effektivität ist bei allen diesen Methoden ähnlich. Also man kann nicht sagen, dass eine Methode der anderen komplett überlegen ist. Wenn man Patienten beispielsweise hat, die ein Problem mit der Speiseröhre haben, dann möchte man natürlich verhindern, dass man eine Temperatursonde einbringen muss, die aber bei dem Kälteverfahren, bei der Kryoablation zwingend erforderlich ist beispielsweise. Und solche ja, kleinen Dinge letztendlich muss man in Betracht ziehen, wenn man am Ende die Entscheidung trifft, welches Verfahren angewendet wird. Was bei dieser Pulsed Field Ablation, bei diesem neueren Verfahren sicherlich von Vorteil ist, ist die Geschwindigkeit. Man ist sehr schnell, man ist nicht so abhängig von den anatomischen Verhältnissen im linken Vorhof bei den Patienten. Und man hat einfach den Vorteil, dass umliegende Gewebe da nicht geschädigt werden. Also wie jetzt Zwerchfellnerv oder die Speiseröhre. Also das ist sicherlich, wenn man das nebenwirkungsärmste Verfahren nehmen möchte, das neuere Pulsed Field Ablation, das ist, was man da wählen sollte.
Egal welches Verfahren, der Katheter muss ja nun zum Herzen. Können Sie einmal beschreiben, wie der Eingriff abläuft?
Also der Eingriff, wenn wir ganz von vorne anfangen, läuft so ab, dass nach der Indikationsstellung, die entweder durch uns oder den niedergelassenen Kardiologen gestellt wird, der Patient 2, 3 Tage vorher zu uns in die Klinik kommt, zu einem Aufklärungsgespräch. Er bekommt eine Blutabnahme. Es wird nochmal die üblichen Blutparameter sich angeschaut. Und dann kommt der Patient 2, 3 Tage später in die Klinik zur stationären Aufnahme, wird dann auf Station vorbereitet. Je nach Risikowert braucht er auch vorher nochmal einen Ausschluss eines Blutgerinnsels im Vorhof. Das macht man mittels einer Echokardiografie, wo man mit einer Sonde hinter das Herz geht, über die Speiseröhre und sich da diesen Bereich genau anschauen kann. Wenn das alles geschehen ist, dann kommt der Patient ins Herzkatheterlabor und hier bereiten wir den Patienten so weit vor, dass natürlich alles steril abgedeckt ist, der Patient eine Sedierung bekommt, dass er nicht alles live miterlebt, sondern so ein bisschen schlafen kann. Nicht so tief, dass wir ihn beatmen müssen, aber zumindest so tief, dass es entspannt ist für den Patienten. Und dann punktieren wir in der Leiste die große Vene, die da entlang läuft, mit 2 Punktionen und über diese Funktionen und Schleusen, die da eingebracht werden, geht man auf der rechten Seite zum Herzen, muss dann durch die Herzscheidewand auf die linke Seite gehen. Das ist die sogenannte transseptale Punktion. Mitunter einer der wichtigsten Manöver eigentlich bei dem ganzen Verfahren. Und wenn man dann im linken Vorhof ist, bekommen die Patienten neben einer Blutgerinnungshemmung dann die Pulmonalvenenisolation, die wir dann je nach Kathetersystem durchführen. Und das ganze Verfahren dauert auch ein bisschen in Abhängigkeit des Kathetersystems, so 30 bis 45 Minuten. Danach wird die Leiste mit einer kleinen Naht verschlossen. Es kommt ein Druckpflaster drauf und der Patient geht dann wieder auf die Normalstation und kann dann normalerweise, wenn alles ganz normal läuft, wie man sich das immer wünscht, am nächsten Tag auch wieder nach Hause gehen.
Sie hatten ja eben schon von einem Aufklärungsgespräch gesprochen. Welche Risiken haben denn diese Katheterablationen?
Also neben den Risiken, die man bei jeder Katheteruntersuchung oder bei jeder invasiven Untersuchung hat, angefangen von einem blauen Fleck in der Leiste, angefangen dann von Gefäßverletzungen bis hin zu Schlaganfällen, die entweder durch Gerinnsel oder durch Luft entstehen können, ist sicherlich dann noch der Perikarderguss, also der Herzbeutelerguss zu nennen, der einmal durch das Manöver der transseptalen Punktion durch die Herzscheidewand entstehen kann, aber auch dann bei verschiedenen Manövern im linken Vorhof, wo man unter Umständen die Herzwand verletzt und es somit zu einem Blutaustritt aus dem Herzen in den Herzbeutel kommt. Hier kann es mal notwendig sein, dass man dann von außen dieses Blut wieder aus dem Herzbeutel ablässt und somit dann diesen Herzbeutelerguss entlastet, was aber in der Regel relativ gut funktioniert, aber das ist schon eine ernstzunehmende Komplikation natürlich. Dann kann es zu Verletzungen der Speiseröhre kommen, je nach Verfahren natürlich. Häufiger hat man solche Probleme bei Radiofrequenzenergie, also bei den Hitzeverfahren, wo es sein könnte, dass wenn die Speiseröhre sehr dicht hinter dem linken Vorhof entlangläuft, dass man hier eine Verbindung schafft zwischen Speiseröhre und linkem Vorhof, eine sogenannte atrioösophageale Fistel. Und das ist eine wirklich schwerwiegende Komplikation, die auch operativ dann versorgt werden müsste. Und eine weitere Komplikation wäre die Vereisung des Zwerchfellnervens, weil der auch sehr, sehr dicht, vor allem an den rechten Venen entlang läuft. Und wenn man hier das Kälteverfahren anwendet, so kann es sein, dass es für den Zwerchfellnerven ein wenig zu kalt wird an der einen oder anderen Stelle. Und er da seine Funktion einstellt. Wir haben dafür die jeweiligen Risiken, die entstehen, Sicherheitsnetze eingebaut, beispielsweise bei den Zwerchfellnerven stimulieren wir den die ganze Zeit. Wir merken also, wenn der in seiner Funktion nachlässt. Genauso haben wir auch Temperatursonden beispielsweise in der Speiseröhre, wo wir auch da sehen, ob es zu heiß wird und ob wir da ein hohes Risiko haben, unter Umständen hier eine Verbindung zu schaffen. Aber all diese Risiken, auch wenn sie sich jetzt schlimm anhören und sie sind auch ernst zu nehmen, sie sind auch nicht null, aber sie sind deutlich unter 1% und sie sind selten. Und das ist ein wirklich sehr, sehr sicheres Verfahren. Aber das sage ich auch jedem Patienten, die Risiken sind nicht null und man muss sie über alles aufklären, weil es nutzt niemandem was, wenn man der eine Patient von 1000 ist, dem das dann passiert. Somit muss man auch hier immer für sich selber so ein bisschen Kosten-Nutzen abwägen. Das Risiko ist aber, glaube ich, deutlich geringer als der Nutzen, den man von der Isolation der Pulmonalvenen hat.
Wie gut helfen denn Ablationen gegen das Vorhofflimmern?
Ja, wie bereits am Anfang erwähnt, ist es so ein bisschen abhängig von den Begleiterkrankungen des Patienten. Bei einem sonst gesunden, auch herzgesunden Patienten, der anfallsartiges Vorhofflimmern hat, sogenanntes paroxysmales Vorhofflimmern, hat man Erfolgsraten von 80% und darüber, dass er wirklich dauerhaft wieder im normalen Sinusrhythmus ist und das Vorhofflimmern nicht mehr auftritt. Das Ganze reduziert sich bis auf 50% bei Patienten, die eine sehr eingeschränkte Pumpkraft der Herzkammern haben, die eine Herzinsuffizienz haben beispielsweise, die eine koronare Herzerkrankung haben, eine schwerwiegende, teilweise dann halt auch genetische Herzschwächen haben, wo das Vorhofflimmern auch schon vielleicht über mehrere Jahre besteht und schon eine Chronifizierung angenommen hat, sodass sich da auch Veränderungsprozesse in den Vorhöfen abspielen. Die werden größer, die verändern sich in ihrer Elektrik, in ihrer Ionenkanalausstattung. Und fasst man diese ganzen Dinge zusammen, so reduzieren sich dann auch hier die Erfolgsraten einer Pulmonalvenenisolation deutlich und man hat lediglich vielleicht so 50% Chance, dauerhaft im normalen Sinusrhythmus zu sein. Man muss aber sagen, eine rein medikamentöse Therapie in solchen Fällen hat wahrscheinlich noch geringere Erfolgsraten und manchmal muss man dann hier die Kombination versuchen und muss neben einer Pulmonalvenenisolation auch noch das medikamentös-antiarrhythmische Konzept verfolgen, um halt dauerhaft den Sinusrhythmus zu erhalten. Und wenn es gar nicht geht, dann bleibt am Ende immer noch die Möglichkeit, einen Schrittmacher zu implantieren und einfach die elektrische Leitung zwischen Vorhof und Kammer zu kappen, sodass das Vorhofflimmern nicht mehr spürbar ist vom Patienten, aber der Takt dann am Ende von dem Schrittmachersystem übernommen wird.
Wenn Sie sagen, die Patientinnen und Patienten können schon am Tag nach dem Eingriff eigentlich nach Hause gehen, wie schnell fühlen die sich denn besser? Also wie schnell merken Sie, dass da was gemacht wurde?
Also bei der Vorhofflimmerablation kann man selten davon sprechen, dass die Patienten am nächsten Tag aufstehen und sofort den Effekt merken. Also was wir durch die Pulmonalvenenisolation ja erreichen möchten, ist die Zündkerze rausschreiben. Und das bedeutet, dass das Vorhofflimmern gar nicht mehr erst entsteht. Somit haben die Patienten das Erfolgserlebnis meistens erst Wochen bis Monate, vielleicht sogar Jahre später, wenn sie in dieser Zeit einfach kein Vorhofflimmern mehr entwickeln. Wenn das aber der Fall ist, dann merken die Patienten doch sehr, sehr deutlich, dass sie einen Zugewinn an Lebensqualität haben, dass sie nicht mehr die Angst haben müssen, dass bei jeder Belastung, bei jeder Stresssituation plötzlich dieses Vorhofflimmern anfängt. Es gibt so eine Patientengruppe, die häufig einen sehr großen Effekt hat und das sind Patienten, die eine diastolische Herzinsuffizienz haben. Das bedeutet, dass die Herzkammer einfach schlecht dehnbar ist. Und in diesen Fällen ist es so, dass das Vorhofflimmern sehr, sehr symptomatisch ist. Und bei denen ist es wirklich von Vorteil, wenn man es schafft, die wieder in den Sinusrhythmus zu bekommen. Und diese Patienten, wenn sie im Sinusrhythmus sind, sagen auch am Folgetag schon direkt, dass sie sich besser fühlen. Aber in den meisten Fällen dauert es ein bisschen, bis man diesen positiven Effekt auch wirklich live am Körper wahrnehmen kann.
Wie lange hält denn dieser Effekt an? Oder anders gefragt, besteht denn die Gefahr, dass trotz einer zunächst erfolgreichen Behandlung das Vorhofflimmern wieder auftritt?
Also die Gefahr besteht. Darüber muss und sollte man auch jeden Patienten aufklären. Es kann immer mal sein, dass man durch die Isolation der Pulmonalvene vielleicht nicht das gesamte Gewebe erreicht, dass vielleicht eine kleine elektrische Lücke übrig bleibt, durch die sich dann zukünftig, und das kann einen Monat später sein, das kann aber auch Jahre, Jahrzehnte später sein, nochmal elektrische Signale durchquälen und die dann am Ende vielleicht ein Vorhofflimmern auslösen. Wenn man da diese Pulmonalvenenisolation gemacht hat, dann hat man so eine 2 bis 3 monatige, wir nennen das Planking-Zeit. Also in der Zeit ist es einfach so, dass das Gewebe noch sehr anfällig ist. Da entstehen noch so ein paar Umbauprozesse, da ist so ein bisschen Entzündungsreaktion. Und diese Anfälligkeit führt dann häufig nochmal unmittelbar nach der Verödungsprozedur zu kurzen Phasen von Vorhofflimmern, was den Eindruck erweckt, dass das Ganze nicht erfolgreich war. Aber diese Blanking-Zeit heißt nicht umsonst so, sondern man blendet diese Zeit aus und es hat keine Aussagekraft, was die Erfolgsaussicht einer Isolation der Pulmonalvene letztendlich angeht.
Könnte man denn bei Bedarf so eine Katheterablation wiederholen?
Ja, also wenn man wirklich dann diese noch so eine elektrische Lücke übrig hat, dann würde man eine erneute Verödung machen. Die macht man dann klassischerweise etwas anders wie die erste Prozedur. Wenn man in der ersten Verödungsprozedur einen Kälteballon oder Pulsed Field Ablation eingesetzt hat, dann ist es so, dass man in einer erneuten, in einer Re-Prozedur hier ein Hitzeverfahren anwendet. Man geht hin und rekonstruiert den Vorhof nochmal dreidimensional, schaut sich ganz genau an, wo ist eine elektrische Lücke in den Venen. Und wenn man die gefunden und aufgespürt hat, dann würde man auch ganz zielgerichtet nur an diese Stelle gehen und würde da diese Lücke wieder schließen. Bei der Gelegenheit schaut man sich auch den restlichen Vorhof noch mal ganz genau an. Manche Patienten haben auch in ihrem Vorhofgewebe einzelne Stellen, wo sich Vernarbungen entwickelt haben, wo vielleicht auch ja Auslöser des Vorhofflimmerns außerhalb dieser Lungenvenen, dieser Pulmonalvenen existieren und auch diese, wir nennen das extrapulmonale Trigger, würden wir in einem zweiten Ansatz, in einer zweiten Prozedur dann eliminieren. Aber in der ersten Prozedur hat bisher noch keine Studie wirklich zeigen können, dass es außerhalb der Pulmonalvenenisolation irgendwas gibt, was dem Patienten nachweislich auch hilft und was die Erfolgsaussicht nochmal deutlich verbessern würde. Ne? Deshalb im ersten Schritt die Pulmonalvenen, im zweiten Schritt guckt man genauer, gibt es Lücken und gibt es vielleicht auch außerhalb dieser Venen Stellen, wo Vorhofflimmern seinen Ursprung haben könnte.
Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, dass bei einigen Patientinnen und Patienten auch nach einer Ablation noch Medikamente eingenommen werden müssen. Gibt es denn sonst noch etwas, was diejenigen nach so einem Eingriff beachten sollten?
Also was zwingend an medikamentöser Therapie notwendig ist nach einer Verödungsprozedur, ist eine Blutgerinnungshemmung. Und das ist auch völlig egal, wie der Risikoscore im Vorfeld war. 2 Monate nach einer Pulmonalvenenisolation muss man das Blut konsequent verdünnen, weil hier das Schlaganfallrisiko einfach erhöht ist. Durch die Läsionen, durch diese Verödung, durch die Narben, die man da gesetzt hat an den Pulmonalvenen, da können sich kleine Gerinnsel anlagern, die machen dann einen Schlaganfall. Also das ist absolut erforderlich, dass wir das tun. Ansonsten sollten die Patienten nach einer Prozedur eher so ein bisschen vielleicht auf die Leiste achten. Wir stechen da ja rein, legen große Schleusen über die Leistenvene, das Gefäß ein und das wird dann hinterher verschlossen. Aber man sollte jetzt nicht 1, 2 Tage später einen Wohnungsumzug planen oder schwere Kisten heben oder wieder ins Fitnessstudio gehen. Da darf man sich ruhig mal eine Woche Zeit lassen, wo man einfach so den Druck auf die Leiste minimiert, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Regeln, wo man jetzt irgendwie aufpassen müsste oder irgendwas unterlassen müsste, was man vorher getan hat, sondern man kann relativ schnell ganz normal wieder seinem alltäglichen Leben und auch seinem Berufsleben nachgehen.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Lubenbiel.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.